Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute zum ersten Mal Alternativen für eine Neuregelung von Organspenden ausgelotet. Gesucht wird nach Möglichkeiten, die Bereitschaft zu spenden anzukurbeln. Etwa 10.000 Menschen warten zurzeit dringend auf ein Organ. Aber die Zahl der Spender ist über die Jahre gesunken. 2010 waren es noch 1.296, im laufenden Jahr bislang erst 832, wenn auch mit leicht steigender Tendenz. Gesundheitsminister Spahn führt das auf die von ihm jetzt angestoßene Diskussion zurück.
Eine besondere Debatte im Bundestag, mit vielen Gesprächen auch über Parteigrenzen hinweg. Der Fraktionszwang soll nicht gelten beim Thema Organspende. Es geht um eine mögliche Pflicht zum Widerspruch, wenn man nach dem Tod keine Organe spenden will. Eine heikle Frage, unterschiedlich beantwortet sogar vom Gesundheitsminister und dessen Vorgänger, beide CDU.
Es wäre eine Pflicht, sich Gedanken zu machen. Und ich finde, angesichts der vielen, vielen tausend Wartenden kann man auch eine solche Pflicht in einer freien Gesellschaft zumuten.
Eine Organspende ist ein Geschenk aus Liebe zum Leben. Das setzt Freiwilligkeit und Zustimmung voraus. Dabei sollte es bleiben.
Im Augenblick gilt, nur wer zu Lebzeiten zustimmt, dem können die Organe nach dem Tod entnommen werden. Gesundheitsminister Spahn hat die doppelte Widerspruchslösung vorgeschlagen. Danach wäre jeder Mensch ein potenzieller Spender, außer er hat vor seinem Tod ausdrücklich Nein gesagt. Falls nicht, soll bei den Angehörigen nachgefragt werden, ob sie von einem Widerspruch wissen.
Jeder Fünfte, der in Deutschland auf der Warteliste unterwegs ist, stirbt, während er wartet. Es sterben auch viele Kinder, während sie warten. Das ist unnötiges Leid.
Bedenken gegen die Widerspruchslösung gibt es quer durch die Fraktionen.
Dass der Staat auf Organe ohne Einverständnis zugreifen will, indem er einen unterlassenen Widerspruch als Zustimmung wertet, das kann ich als freie Demokratin nicht akzeptieren.
Außerdem haben wir in anderen Bereichen Datenschutzgrundverordnung überall durchgesetzt als Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler dieses Landes, dass man aktiv zustimmen muss und nicht seinen Widerspruch einlösen muss.
Heute eine erste Orientierungsdebatte. Im kommenden Jahr soll über die Widerspruchslösung abgestimmt werden, ebenfalls ohne Fraktionszwang.
Bundesinnenminister Seehofer hat für einen Neustart im Dialog mit den Muslimen geworben. Die Muslime hätten selbstverständlich die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere in Deutschland, so der CSU-Politiker zum Auftakt der vierten Islamkonferenz in Berlin. Zugleich forderte er die islamischen Gemeinden auf, sich von ausländischen Geldgebern zu lösen. Die Deutsche Islamkonferenz gibt es seit 2006. Sie ist zentrales Forum für den Dialog des Staates mit den Muslimen. Beteiligt sind unter anderem Verbände, Initiativen, Politiker und Wissenschaftler. Bislang trafen sie sich in festen Arbeitsgruppen. Neu ist, dass es jetzt Themen- und anlassbezogene Formate geben soll.
Sie predigen in Deutschland. Doch ihre Ausbildung haben die Imame des Dachverbands DİTİB häufig in der Türkei absolviert. Ein Thema, das Bundesinnenminister Seehofer zum Anlass nimmt, für einen Neustart der Islamkonferenz. Die Ausbildung müsse in Deutschland stattfinden.
Voraussetzung ist nämlich, dass ausländische Einflussnahme so gut wie möglich ersetzt wird. Deutschlands Muslime müssen nicht nur Organisation und Finanzierung ihrer Gemeinde verstärkt selbst in die Hand nehmen, sondern auch die Ausbildung von Imamen an ihre Bedürfnisse anpassen.
Solange sie das nicht schaffen, unabhängig vom Ausland zu werden, solange können wir, glaube ich, auch nicht von einem in Deutschland beheimateten Islam sprechen, solange er einfach fremdgesteuert wird. Ich meine, wenn wir da jetzt an den größten Verband denken, ich habe ein Problem damit, wenn der türkische Präsident darüber entscheidet, wer der Vorsitzende der DİTİB in Deutschland ist.
Ja, deutschsprachige Imame seien nötig, so DİTİB. Aber viele Muslime seien auch noch immer auf türkischsprachige Imame angewiesen.
Ich finde es wirklich sehr schade, dass ein System, was bis vor kurzem eben wegen seiner theologischen Qualität hoch gelobt wurde, jetzt aufgrund politischer Differenzen zweier Staaten plötzlich dämonisiert wird und eine plötzliche Abkehr von dem gefordert wird.
Die Sorge, Muslime, die sich von deutschen Imamen nicht verstanden fühlten, könnten sich salafistischen Strömungen anschließen, so DİTİB. Die islamischen Dachverbände vertreten nur etwa ein Viertel der Muslime in Deutschland. Deshalb hat der Bundesinnenminister den Teilnehmerkreis erweitert und auch mehr liberale Muslime an den Verhandlungstisch geholt. Schon im kommenden Jahr soll sich zeigen, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden. Bereits 2019 sollen mehr Imame in Deutschland ausgebildet werden.
Ältere Menschen in Deutschland können im kommenden Jahr mit mehr Rente rechnen. Prognosen der Bundesregierung zufolge werden ihre Bezüge voraussichtlich um 3-4% steigen, so der Rentenversicherungsbericht, den das Bundeskabinett heute billigte. Auch in den Folgejahren könnten die Altersbezüge steigen. Derzeit gibt es rund 20 Millionen Rentner in Deutschland. Positiv hebt die Regierung zudem hervor, dass die Zahl älterer Arbeitnehmer steigt.
Mehr Rente im kommenden Jahr und ein gesichertes Rentenniveau von mindestens 48% des Durchschnittsentgelts. Eigentlich gute Nachrichten für Rentner und solche, die es irgendwann mal werden wollen. Allerdings muss wer Arbeit hat und seine volle Rente will, seit 2012 auch länger arbeiten. Stichwort Rente mit 67. Der Arbeitsminister freut sich, dass der Anteil älterer Berufstätiger auch tatsächlich wächst.
Es gab auch viele Unternehmen, in denen gab es einen regelrechten Jugendwahn. Da sind ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer frühzeitig aus dem Erwerbsleben rausgepackt worden. Dass die Menschen jetzt auch die Chance haben, länger zu arbeiten, ist wichtig für deren Rente, aber auch für die Stabilität des gesamten Systems.
Immer mehr 60- bis 64-Jährige sind erwerbstätig. Waren es 2005 noch gut 28%, so stieg der Wert bis 2017 auf mehr als 58%. Darunter sind viele Selbstständige, aber auch bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wuchs der Anteil von 14,7 auf 40%. Von der Opposition kommt grundsätzliche Kritik.
Ja, die Große Koalition hat jetzt ein milliardenschweres Rentenpaket geschaffen, wo die Finanzierung langfristig unklar ist und was in Wahrheit die Rente destabilisiert.
Es müssen alle in die Rentenversicherung einbezahlen. Das heißt auch die Beamten, die Selbstständigen, die Freiberufler. Dann haben wir erstmal eine solide Finanzierung. Das Zweite ist, wir müssen den Steueranteil erhöhen.
Spätestens in 8 Jahren wird das Rentenniveau unter 48% sinken und der Rentenbeitrag steigen, so Prognosen. Die Rentenkommission der Bundesregierung arbeitet derzeit an Reformvorschlägen.
In die Arbeit an einer Reform der Grundsteuer für Haus- und Wohnungsbesitzer sind jetzt auch die Länder einbezogen. Ihnen hat Bundesfinanzminister Scholz heute seine Vorschläge präsentiert. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Neuregelung gefordert, weil die Bemessungsgrundlage nicht gerecht sei, der seit Jahrzehnten unveränderte Einheitswert. An den Einnahmen der Kommunen von jährlich 14 Milliarden Euro durch die Steuer soll sich laut Scholz nichts ändern.
Es geht um 36 Millionen Grundstücke und Gebäude. Die Berechnung der Grundsteuer basiert auf sogenannten Einheitswerten, die aber sind völlig veraltet. Für die Reform hat der Finanzminister 2 Ziele.
Erstens zu tun, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat. Und zweitens die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen vor größerer Belastung zu schützen.
2 Modelle schlägt er vor. Beim ersten zählen für den neuen Einheitswert vor allem Grundstücksfläche und Gebäudefläche. Beim wertabhängigen Modell dagegen werden zur Berechnung 5 Faktoren herangezogen. Grundstücksfläche, Wohnfläche, Bodenrichtwert, Baujahr, Netto-Kaltmiete. Informationen, die Immobilienbesitzer mit der Steuererklärung ans Finanzamt melden sollen, nutzen sie ihre eigene Immobilie selbst, wird eine fiktive Miete angesetzt. Schon vor der Präsentation der Reformpläne im Finanzministerium kommt Widerstand aus manchen Ländern. Viel zu aufwendig, heißt es aus Bayern.
Wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass die neue Grundsteuerreform nicht dazu beiträgt, dass wir ein neues Bürokratiemonster schaffen. Nach all dem, was ich bisher gehört habe, besteht die Gefahr durchaus.
Es gibt also Gesprächsbedarf. Für Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle. Sie machen aber auch klar:
Wir wollen nicht den schnellen Griff in die Kasse der Bürgerinnen und Bürger vornehmen mit der Grundsteuer, sondern wir wollen bei diesem Aufkommen bleiben. 14 Milliarden, das haben wir heute, das soll es auch zukünftig sein.
Mieter zahlen die Grundsteuer über die Nebenkosten. Es wird Gewinner, aber auch Verlierer geben, sagt der Mieterbund.
Tendenziell werden die mehr zahlen müssen, die in den Städten leben, die eh schon hohe Wohnkosten haben.
Aus dem Finanzministerium ist zu hören, dass die Grundsteuer pro Wohnung maximal um einen mittleren 2-stelligen Eurobetrag steigen könnte. Bis Ende 2019 muss eine Lösung mit den Ländern stehen.
Afghanistans Präsident Ghani hat bei einem internationalen Treffen in Genf breite Unterstützung für seine Friedensinitiative bekommen. Alle Teilnehmer der Afghanistan-Konferenz begrüßten Ghanis Pläne, mit den radikal-islamischen Taliban zu verhandeln. Das sei der einzige Weg mit Aussicht, Afghanistan zu befrieden, sagte Bundesaußenminister Maas. Ob die aufständischen Taliban zu Friedensgesprächen bereit sind, ist allerdings noch unklar.
Die Innenminister der Länder sind in Magdeburg zu ihrer dreitägigen Herbstkonferenz zusammengekommen. Der derzeitige Vorsitzende, Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht, erklärte, man sei sich grundsätzlich einig, den Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland Syrien zu verlängern. Unklar ist nur die Dauer von einem halben oder einem ganzen Jahr. Außerdem wollen die Innenminister über ein Punktesystem für straffällige Asylbewerber diskutieren.
Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Polen hat die EU-Kommission ihre langfristige Strategie für den Klimaschutz vorgestellt. Geplant ist eine radikale Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein, also den Ausstoß von Treibhausgasen durch Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Energieproduktion auf Null senken. Die Kommission betonte, dass dieser Übergang für die Bürger sozial gerecht gestaltet werden müsse.
Wer stundenlang im Stau steht, strapaziert nicht nur seine Nerven, sondern auch das Klima. Benzin und Diesel, aber auch Öl, Kohle und Gas verpesten unsere Luft, klagen Umweltschützer. Die neuesten Zahlen der UN belegen, so die EU-Kommission, dass wir die selbstgesetzten Ziele zur Verringerung des Schadstoffausstoßes nicht erreichen werden. Europa müsse deshalb jetzt radikal umsteuern.
This has been a real wake-up call.
Das ist ein echter Weckruf. Heute antworten wir auf diesen Weckruf der UN und präsentieren eine Strategie, mit der wir die Klimaneutralität in Europa bis 2050 erreichen werden, sozial gerecht und kostenbewusst. Neongelb markiert die weitgehenden Klimaziele des Kommissars. Ein Europa mit Elektroautos und ohne Kohlekraftwerke, das will die EU. Doch wie dieser ehrgeizige Plan umgesetzt werden soll, bleibt offen. Konkrete Maßnahmen Fehlanzeige. Deshalb bleiben die Grünen skeptisch, auch wenn sie das Ziel der Kommission mittragen. Es wird uns Jobs bringen und Innovationen. Wir werden eine grüne Wirtschaft bekommen. Endlich spricht die Kommission die Sprache der Grünen. Wir fordern das seit Jahren. Das ist positiv. Wir kritisieren allerdings, dass die Kommission erst 2030 damit anfangen will. Europa will beim Klimaschutz Musterschüler sein. Die Energie soll künftig vorrangig aus Sonne und Wind gewonnen werden. Aber auch, das schließt die Kommission nicht aus, aus Atomkraft.
Die weltweit bekannte Computermesse CeBIT, die jährlich in Hannover stattfand, wird nach 32 Jahren eingestellt. Nach Angaben der Organisatoren hat das Interesse in den vergangenen Jahren stetig abgenommen, vor allem, weil es inzwischen viele Überschneidungen mit anderen Messen gäbe. Themen wie die Digitalisierung der Industrie sollen künftig in die Hannover-Messe eingebunden werden.
Die NDR-Journalistin Anja Reschke ist in Hamburg mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus geehrt worden. Sie erhalte die Auszeichnung für ihre Überzeugungskraft und investigative Berichterstattung, so die Jury. Als Moderatorin der Magazine Panorama und ZAPP zeige Reschke Haltung ohne Arroganz und Stehvermögen ohne Sturheit. Der Preis wird zur Erinnerung an den 1995 verstorbenen Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs verliehen.
Magnus Carlsen ist erneut Schachweltmeister. Der Titelverteidiger aus Norwegen setzte sich am Abend in London mit 3:0 im Tiebreak beim Schnellschach gegen seinen US-Herausforderer Fabiano Caruana durch. In den 12 Partien mit klassischer Bedenkzeit hatten sich beide zuvor stets Remis getrennt. Carlsen hat den WM-Titel seit 2013 inne. Die Lottozahlen. 23, 26, 28, 31, 48, 49, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. November.
Im Osten hält sich weiter kalte Luft, im Westen wird es spürbar milder. Durch hohe Druckunterschiede wird es vor allem im Norden windig. Heute Nacht zunächst im Westen, später auch im Norden leichter Regen, der dort auch gefrieren kann. Morgen ist es im Süden und Osten abseits von Nebel freundlich, sonst viele Wolken und örtlich Regen, erst im Norden und Nordosten, später im Nordwesten und Westen. Heute Nacht in der Kölner Bucht noch 6, im Bergland über Schnee bis zu minus 10 Grad. Morgen im Zittauer Gebirge minus 1, am Rhein bis zu 12 Grad. Am Freitag zum Teil gefrierender Regen, im Westen am Nachmittag freundlicher. Samstag im Südosten erst noch Regen oder Schnee, sonst teilweise freundlich. Am Sonntag von Westen her zum Teil kräftige Regenfälle.
Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Gegen Einflussnahme aus dem Ausland, wie Imame in Deutschland ausgebildet werden könnten und Absturz bei Lion Air, wenn der Bordcomputer zum Feind wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.